Bevor ich anfange zu predigen, habe ich so das Empfinden, es ist gut, noch einen Augenblick nachzudenken, einen Augenblick innezuhalten. Ich habe eine Frage, die mich die letzten Tage bewegt, dass manche angeschlagen sind, unterschiedlicher Weise körperlich, sei es Schlafstörung, sei es Rückenschmerzen. Ihr müsst euch nicht melden dazu. Aber ich habe das Empfinden, da gibt es so manche unter uns, die die letzten Tage echt so ein Paketchen zu tragen hatten. Und ich bin dankbar, dass ihr dennoch da seid. Aber ich möchte für euch einfach ein Gebet sprechen, dass unser Vater im Himmel, der sich gerne bitten lässt von seinen Kindern, dass er euch ganz besonders segnet, auch während diesem Gottesdienst. Vater im Himmel, oft ist es gar nicht so besinnlich in dieser Adventszeit und vieles treibt uns und manchmal lassen wir uns treiben. Und das macht sich sogar körperlich bemerkbar. Und wir sind so froh, dass wir auch ganz bewusst aussteigen dürfen aus diesem Getriebe, um in deiner Gegenwart zur Ruhe zu kommen, in unserem Herz. Aber du siehst auch jeden, der irgendwie körperlich angeschlagen ist, wo diese Unruhe sich vielleicht auch niedergeschlagen hat in körperlichen Schmerzen und alles, wo wir da gerade zu kämpfen haben, das legen wir jetzt ab bei dir am Kreuz und sprechen aus, Jesus, darüber bist du der Herr, du hast am Kreuz all das getragen und wir danken dir, dass wir im Tausch dafür deinen Shalom, deinen Frieden bekommen, deine Berührung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Und ein zweites, weil ich nicht nach dem Motto "The show must go on" einfach zur Predigt übergehen will und so tun will, als ob nichts wäre. Ich hatte diese Woche einen längeren Besuch bei Jörg Swoboda. Und in der Spannung dessen, dass wir beten und glauben, dass Gott heilen kann, dass Gott sogar Tote auferweckt, und dem, dass wir doch alle mal sterben müssen, er bereitet sich auch auf das Sterben vor. Und das wird für die Familie Swoboda an Weihnachten sein, wie es bisher noch nicht gab in ihrer Familie. Und sie brauchen deshalb unser ganz besonderes Gebet. Und ich bin ganz glücklich darüber, dass die Georgie heute Morgen hier ist im Gottesdienst. Und bevor ich zum Predigtext komme, ist es mir einfach so, das nicht einfach auf die Seite zu stellen, sondern ganz bewusst, Georgie, dich und stellvertretend mit dir auch deine ganze Familie zu segnen. Und wer gerade zu Georgie gehen mag, um ihr ganz nahe zu sein und ihr das zu signalisieren, hey, wir stehen zu dir und deiner Familie, zu deinem Papa, der kann jetzt einfach mit zu ihr, dürft euch gerne bewegen, ich habe da gar kein Problem mit. Wer das auf dem Herz hat, darf da gerne hin. Und dann möchte ich auch stellvertretend für die ganze Familie Swoboda nochmal beten. Und bitte macht euch eins mit diesem Gebet, ob er sitzt oder steht, aber in eurem Herzen. Vater im Himmel, wir bringen dir die ganze Not, wie wir es immer wieder während diesem Jahr schon getan haben, vom Jörg und seiner körperlichen Verfassung. Und wir sprechen deinen Namen aus, Jesus Christus, über ihm. In dir ist alles Heil, in dir ist die Rettung, in dir ist die Kraft. Und wir bitten dich, dass du kommst und dem Jörg jetzt ganz nahe bist, mit deinem Frieden, mit neuer Kraft. Berühre ihn, Herr. Und die ganze Familie stellen wir unter deinen Schutz und deinen Segen. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du ihnen ein ganz besonderes Weihnachtsfest schenkst mit deinem Frieden. Herr, wir danken dir, dass wir uns auf dich werfen dürfen, dass wir wissen, wo wir hingehen. Egal wann du uns rufst, wir werden bei dir sein. Und das ist gut. Aber danke, dass du jetzt schon bei uns bist und durch deinen Geist in unserem Leben wirkst, dass du uns Worte der Ermutigung zusprichst. Ich bin bei dir. Alle Tage bis an der Weltende. Und so sei gesegnet, Georgien, mit dir deine ganze Familie, dein Papa insbesondere. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank für euer Mittragen. Gerade für Familie Swoboda. Der Predigtext für den vierten Advent, den lese ich uns aus dem Lukas-Evangelium. Ein Abschnitt, der euch wohl vertraut ist, gehe ich davon aus, aber ich lese ihn dennoch und möchte euch hineinnehmen in die Begegnung mit verschiedenen Personen. Unser Leben ist ja eine Begegnung immer wieder mit Menschen. Und das ist gut so. Manchmal fühlen wir uns vielleicht auch einsam, vielleicht wünschen wir uns dann Begegnungen. Ich weiß, vor ein paar Wochen sonntags, da bin ich mit meiner Claudi nachmittags spazieren gewesen, bei uns im hinteren Tal, in Dill-Weißenstein draußen. Und ich hatte so zu Jesus gebetet, Herr, ich wünsche mir heute einfach ein paar schöne Begegnungen. Kennt ihr das? Man wünscht sich einfach Menschen, die einem irgendwie gut tun, die einem begegnen. Und das war dann ganz schlau, was passiert ist. Wir waren noch keine 200 Meter gelaufen beim Autohaus Weiß vorbei. Da sehe ich einen Mann, der fährt immer mit seinem Audi, oder nee, ein BMW ist es, an uns vom Haus vorbei. Und wir winken uns immer zu, aber ich habe keine persönliche Beziehung zu ihm gehabt. Und da sehe ich ihn gerade, wie er eine Pflanze in seine Garage reintransportiert. Und da sage ich, oh ja, die muss man jetzt retten vor der Kälte, gell? Und es kam mal kurz ins Gespräch. Ihr kennt das, wenn man einfach Leute so trifft, Smalltalk, ne, sagt man dazu. Und dann haben wir uns einen schönen Sonntagnachmittag gewünscht und Claudia und ich sind weitergelaufen. Aber dann ist was Interessantes passiert. Dieser Mann kam hinterher und sagt, halt, warten Sie noch einen Moment. Und dann sagt er mir zu meiner Überraschung, ich lese immer, was Sie in der Zeitung schreiben. Das geistliche Wort, ne? So sagt man, glaube ich, in der PZ. Ich lese das immer. Weiter so. Das hat mir so gut getan. Ich weiß nicht, welche Begegnungen du heute brauchst. Vielleicht schickt Gott dir irgend so einen Menschen in den Weg, der dir gut tut, der dir Gutes sagt, der dich ermutigt. Ich hoffe, das passiert hier schon heute Morgen in diesem Gottesdienst. Und ich möchte, dass wir auch, wenn ich den Text jetzt lese, Begegnungen haben. Mit zwei Menschen und mit einem Engel. Also nicht so kleine, die pusten, sondern einen ganz gewaltigen Engel. Und dass wir uns von diesen Begegnungen ermutigen und herausfordern lassen in der Adventszeit. Lukas 1, Abvers 26. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel zu einer jungen Frau nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Die junge Frau hieß Maria und war mit Josef, einem Nachkommen König Davids, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria, Gott ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria fragte sich erschrocken, was diese seltsamen Worte bedeuten könnten. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Gottes Sohn nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft Davids übergeben. Und er wird die Nachkommen Jakobs für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Wie kann das geschehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft Gottes wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagte, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im sechsten Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Gott hat es ihr zugesagt. Und was Gott sagt, das geschieht. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Drei Personen begegnen uns in diesem Text. Das ist einmal Maria wird angesprochen, das ist einmal eine andere Frau mit ihr verwandt, die Elisabeth. Und da ist noch ein Engel, Gabriel wird er genannt. Ich möchte mit der Elisabeth beginnen und eine Begegnung mit euch zusammen mit dieser Frau haben. Elisabeth ist der Name, ist die griechische Form des Hebräischen Elisheba, was auf Deutsch vielleicht übersetzt werden kann. Mein Gott ist Fülle oder Vollkommenheit. Aber in ihrem Leben war nicht alles Fülle und Vollkommenheit. Sie war zwar eine gottesfürchtige Frau, eine Frau, die im tiefsten Sinn des Wortes eine tiefe Liebe zu Gott hatte und die ihr Leben wirklich in allen Lebensbereichen so gestaltet hat, um Gott eine Freude zu machen damit, um ihm zu gefallen. Sie hat es wirklich ernst gemeint mit dem Glauben und war nicht irgendwie, was man Karteileiche nennt, sondern wirklich eine lebendige, eine Herzensbeziehungssuchende, eine, die wirklich die Nähe Gottes geliebt hat. Und doch war ihr Leben nicht erfüllt, sondern sie musste mit unerfüllten Wünschen ganz lange leben. Im Bibeltext heißt es, dass sie kinderlos geblieben war mit ihrem Mann Zacharias. Und das war ein schweres Los damals. Ist heute noch ein schweres Los, aber damals war es vielleicht noch schwerer, denn es gab auch nach außen hin so einen Makel, den man nicht immer ausgesprochen hat, aber Kinderlosigkeit war tatsächlich oft genug als ein Fluch verstanden worden. Und nun waren sie alt geworden, haben Gott gedient von ganzem Herzen, aber haben immer das in ihrem Leben mit sich geschleppt. Diesen Wunsch, wir hätten so gerne ein Kind gehabt. Und sie sind hochbetagt gewesen, als Zacharias in seinem Tempeldienst diese Begegnung hatte mit dem Engel Gabriel. Die Miriam hat vor kurzem darüber gepredigt, dass der Zacharias ganz sprachlos wurde nach dieser Begegnung mit dem Engel. Er durfte 9 Monate lang nicht mehr reden, bis das Baby geboren wurde. Und bei der Namensnennung hat er sich dann wieder zu Wort gemeldet. Elisabeth wurde tatsächlich schwanger, weil Gott es gesagt hat. Man wird alt und älter und trägt mit sich etwas herum, wo man denkt, ach, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist dieser Traum geplatzt in meinem Leben. Gott kann mit mir nichts mehr tun. Ich bin ja schon über 50, gell? Wer ist noch über 50? Ihr müsst euch nicht melden. Aber es ist eine ganze Reihe von uns. Vielleicht habt ihr auch schon Träume gehabt in eurem Leben, wo ihr gedacht habt, ist halt nicht mehr. Ne? Man muss ja, je älter man wird, auch akzeptieren, dass die Grenzen des Lebens enger gezogen werden und auch körperlich nicht mehr das möglich ist, was man vielleicht noch 10 Jahre früher gemacht hat. Also den ganz großen Gipfel bei der Männerwanderfreizeit merke ich dann meine Grenzen. Aber vielleicht hast du tatsächlich Wünsche in deinem Leben, wo du sagst, Vater im Himmel, das würde ich gerne nochmal erleben. Da wäre ich gerne nochmal dabei, wenn du so wirkst und so handelst. Mein Herz streckt sich danach aus. Ich bin total offen dafür. Wäre es nicht schön, wenn Gott auch in dir, in deinem Leben nochmal was aufbrechen lässt, auch wenn du dich schon als betagt bezeichnen musst. Bei den Pfadfindern sagt man immer die alten Säcke, gell, Klaus? Immer wenn wir sagen, das sind schon die alten Säcke. Aber Gott hat was vor mit alten Säcken. Wenn ich dran denke, Zacharias und Elisabeth waren hochbetagt und Gott hat sie im Blick gehabt in seinem Plan, dann ist es auch heute eine Herausforderung an alle, die über 50 sind, zu sagen, mein Leben ist noch nicht vorbei, sondern da kommt noch was. Da ist noch was, was Gott mit mir vorhat. Und ich möchte es nicht verpassen. Ich möchte mir Mut machen lassen von der Begegnung mit Elisabeth und im Sinne auch mit ihrem Ehemann Zacharias, dass auch im Alter Gottes Berufung da ist, Gottes Segen da ist, himmlische Ressourcen da sind, um etwas auf dieser Erde zu bewegen fürs Reich Gottes. Und deshalb glaube ich, dass die Begegnung mit der Elisabeth, Entschuldigung, wenn ich jetzt die mittlere und die junge Generation mal kurz außen vor lasse, sondern eher die Älteren unter uns anspreche, ist es eine Riesenermutigung zu sagen, Gott sieht mich und Gott will etwas mit mir tun. Er hat mich im Blick und möchte vielleicht heute Morgen ganz neu mein Herz damit erfüllen, dass noch was geht. Wo bist du vielleicht enttäuscht im Leben? Wo hast du vielleicht Hoffnung aufgegeben, dass Gott eingreift und das Blatt nochmal wendet? Was ist dein großer Wunsch, wo du möchtest, Gott, da möchte ich dich nochmal sehen in meinem Leben, in meiner Familie, in meinem Lebensfeld? Elisabeth war überwältigt von diesem biologischen Wunder, das sie in ihrem Körper erlebt hat. Und ich bin sicher, der Zacharias genauso. Endlich hat der Herr an mich gedacht und mir geholfen, sagte sie. Nun kann mich niemand mehr verachten, weil ich keine Kinder habe. Ich wünsche dir in dieser Begegnung heute Morgen einen neuen Mut, den der Heilige Geist in deinem Herzen freisetzt, damit zu rechnen, Gott hat etwas vor, auch gerade da, wo ich vielleicht keine Möglichkeit mehr gesehen habe. Gott ist so viel größer. Wie war der Satz, den ich heute Morgen im Gebet vor dem Gottesdienst gehört habe? Sag nicht Gott etwas über die Größe deiner Probleme, sondern sag deinen Problemen etwas über die Größe deines Gottes. Das ist der Geist eines reifen Senioren, der sagt, boah, Gott kann, er kann. Nun möchte ich eine zweite Begegnung ermöglichen, die nicht so ganz alltäglich ist. Dass wir uns als Menschen begegnen, das ist Alltag und wir freuen uns an diesen Begegnungen. Ich möchte diesen Engel Gabriel mit euch betrachten und was das für uns eigentlich bedeutet, dass ein Engel erscheint mit einer Message, mit einer Botschaft. Gabriel, wenn man das übersetzt, Mann, Kraft, Held Gottes, ist einer der beiden Engel, die in der Heiligen Schrift mit Namen erwähnt werden. Es gibt da Hunderte, Tausende, Hunderttausende, unzählbare Scharen von Engeln. Aber diese beiden werden hervorgehoben mit einem Namen. Und ich habe vorhin während der Lobpreiszeit extra nochmal nachgelesen im Lukas-Evangelium Kapitel 1, als der Gabriel kam, um dem Zacharias, dem Ehemann der Elisabeth, das Kind anzukündigen. Und dass er seine Zweifel hatte. Und da sagte der Gabriel zum Zacharias, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt, zu dir zu reden und diese frohe Botschaft zu bringen. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Ich habe immer wieder in diesen Tagen auf die Predigt hin gedacht, ich würde so gern mal den Engel Gabriel interviewen. Der Engel, der vor Gott steht. Wisst ihr, das ist keine Kleinigkeit, vor Gott zu stehen. Der Prophet Jesaja schreibt im Kapitel 6 seines Prophetenbuches über eine Vision, eine innere Schau, die er hatte, über die Gegenwart Gottes, der auf seinem Thron sitzt. Und himmlische Wesen stehen um ihn herum, haben Flügel, mit zweien fliegen sie. Und sie rufen sich gegenseitig etwas zu, in der Gegenwart Gottes, wo auch Gabriel steht. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott Zebaut. Alle Lande sind seiner Ehre voll und dann hat die Erde gebebt. Das ist die Gegenwart Gottes. Schrecklich und herrlich zugleich. Schön. Aber wir könnten es nicht aushalten als natürliche Menschen. Wir könnten es nicht aushalten. Und der Gabriel sagt hier dem Zacharias so ganz nebenbei, ich bin der Engel, der vor Gott steht. Boah, was muss das für ein Engel gewesen sein, dass er eine so nahe Berufung bekommen hat, bei Gott zu stehen. Und er hat einen Auftrag gekriegt von Gott, ganz direkt. Da
gehst jetzt ins Heiligtum und dort wirst du dem Zacharias Folgendes sagen.
Irgendwie, wow, ich würde ihn gerne interviewen.
Wie ist das in der Gegenwart Gottes?
Gabriel wurde schon mal gesandt. Im Alten Testament liest man im Prophetenbuch Daniel über ihn, wie er Daniel eine Vision, eine Deutung einer Vision gegeben hat. Und in der jüdischen Literatur zwischen dem Alten und Neuen Testament in dieser Phase, als Gott scheinbar nicht gesprochen hat, da ist Gabriel eben einer dieser Erzengel im Angesicht Gottes, die vor seinem Thron stehen. Es gibt nur noch einen anderen Engel, der auch mit Namen genannt wird. Wisst ihr noch, wer das war? Michael. Und er bezeichnet sich: Ich bin der, der vor Gott steht, Gabriel.
Welche Rolle spielen Engel für uns heute? Das sind wir bei deinem Zeugnis, gell? Im Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 14, da lesen wir: Alle Engel sind nur Wesen, die Gott dienen. Er sendet sie aus, damit sie allen helfen, denen er Rettung schenken will.
Wow. Ich wünschte mir immer wieder mal so einen Blick in diese unsichtbare Wirklichkeit, die uns umgibt. Um zu staunen, denn Gott hat seine Engel gesendet. Und ich bin überzeugt, dass mindestens jeder einen Engel mitgebracht hat in diesen Raum. Ein Schutzengel. Man spricht ja oft, die Kinder haben mehrere, ne? Die brauchen noch mehr. Also, du kennst vielleicht so Situationen in deinem Leben, wo Dinge passiert sind, wo du denkst, hey, wie habe ich das bloß überlebt? Ich weiß noch, als kleiner Junge, wir waren in der Olgastraße, Stadtmitte, Stuttgart zu Hause im Gemeindehaus. Da gab es noch eine Straßenbahn in dieser Olgastraße und einen Wahnsinnsverkehr. Auch damals. Ich war im Kindergarten und mein großer Bruder hat meinen Nächstgrößeren und mich abgeholt. Und da standen wir nun auf der anderen Straßenseite zu unserem Zuhause. Der Verkehr floss und der Uli, der sagte: Gerhard, wenn du jetzt nicht ruhig bist, dann gehe ich mit dem Joachim allein über die Straße. Und ich habe gehört, der Joachim geht allein über die Straße. Und bin stracks los, ohne nach rechts und links zu gucken. Und habe noch quietschende Reifen gehört. Mir ist nichts passiert. Ich glaube, dass in deinem und meinem Leben ganz oft Schutzengel da am Arbeiten sind. Und du solltest nicht schneller fahren, als dein Schutzengel fliegen kann. Ne? Sie sind da und sie stehen im Dienst von Jesus. Sie begleiten den Weg von Jesus von seiner Geburt bis zurück in den Himmel. Die Engel dienen Jesus in besonderem Maß, weil sie ihm auch ganz besonders untergeordnet sind. Er hat sie erschaffen. Nachdem Jesus in den Himmel zurückgekehrt ist, sind sie ihm in unmittelbarer Weise eben diese Engel und Gewalten und Kräfte, die ihm untertan sind. Der Petrus, der Apostel, schreibt in seinem ersten Brief: Er, Jesus, ist jetzt bei Gott im Himmel und hat den Ehrenplatz an seiner rechten Seite eingenommen. Alle Engel, alle Mächte und Gewalten unterstehen seiner Herrschaft. Jesus sagt nur ein Wort und die machen genau das, was er sagt. Und sie sind unterwegs im Dienst für die Gläubigen, also für dich und für mich. Es ist nicht großartig. Manchmal wünschst du dir ganz schnell: Oh Herr, bitte hilf. Ganz schnell. Wir können es jetzt so sehr brauchen. Für den Apostel Petrus wurde auch mal gebetet. Er war im Gefängnis in Jerusalem. Und der Plan war, dass er am nächsten Tag sein Leben verlieren sollte durch Enthauptung. Er war angekettet an mehrere Soldaten. Die Türen waren verriegelt. Und da sandte Gott einen Engel. Und wenn Gottes Präsenz durch seine Engel da ist, dann geschehen Wunder. Die Ketten sind abgefallen. Die Türen haben sich wie von selbst geöffnet. Also Hollywood könnte das nicht besser inszenieren. Und Petrus ging raus, viel träumender. Er dachte, er träumt. Und erst draußen ist er aufgewacht und der Engel war weg.
Gott sendet seine Engel. Er hat seinen Engeln, so lesen wir im Psalm 91, er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Und das ist nicht nur irgendwie eine schöne Allegorie, sondern das ist Wirklichkeit. Irgendwie ermutigend, oder? Gott hat seinen Engeln heute über dir und mir befohlen, dass sie dich behüten. Vielleicht bedanken wir uns, wenn wir dann in der Ewigkeit angekommen sind und diese himmlische Welt wirklich sehen können, mal bei unseren Schutzengeln. Danke, dass du da warst, also getan hast, was der Vater dir aufgetragen hat für mich. Irgendwie tröstlich, dass Gott für dich und für mich Engel aussendet, die mir helfen sollen in jeder Lebenslage. Jetzt haben wir eine Begegnung mit der Frau Elisabeth gehabt, einer Seniorin. Jetzt haben wir eine Begegnung gehabt mit dem Engel Gabriel. Vielleicht ist der zu gewaltig, als dass ich mich an ihn heranwagen würde mit einem Interview, keine Ahnung. Im Himmel weiß ich es genauer. Aber ich kann dem nur versuchen nachzuspüren, was das bedeutet. Das ernst zu nehmen, was das bedeutet. Mich daran zu freuen, was das in mir für Folgen hat. Aber die dritte Begegnung, die möchte ich ganz besonders hervorheben, denn sie ist für uns in der Adventszeit so zentral. Es ist Maria. Maria wird von Gott auserwählt, so wie vorher Elisabeth und Zacharias auserwählt wurden. Der Engel spricht zu ihr: Sei gegrüßt, Maria. Gott ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Wie wählt Gott eigentlich aus? Ihr müsst euch nicht melden, wenn ich jetzt eine Frage stelle. Wer hat in den letzten Wochen vielleicht mal wieder The Voice of Germany angeguckt? Das Blind Casting mit dem Buffern, ne? Und später das Vorsingen. Und dann, wo sogar die Zuschauer die Möglichkeit haben, anzurufen. Und die Künstler, die meisten Anrufe bekommen, setzen sich am Ende durch und werden Sieger. Als Maria Gott auserwählt hat, nach welchen Kriterien ging er eigentlich vor? Es war kein Casting, wie es bei Schauspielern üblich ist, die für den neuesten Film gesucht werden. Es war auch keine Auswahl vor laufenden Kameras, wie bei Deutschland sucht den Superstar. Es war kein Preiswettbewerb wie bei Jugend forscht. Für die Entdeckung Marias in Gottes Plan gab es keinerlei Voraussetzungen, keine Empfehlungen, keinerlei Begründungen. Maria war jung, sie war arm und sie war eine Frau. Und es waren damals in der Gesellschaft alles Merkmale, die sie als völlig ungeeignet erscheinen ließen, um von Gott jemals mit einer wichtigen Aufgabe betraut zu werden. Aber Gott erwählte Maria für einen der wichtigsten Akte des Gehorsams, den er je von einem Menschen verlangt hat. Und da wird schon deutlich, welches Berufungsprinzip Gott bei den Menschen anwendet, die er für sich und sein Reich entdeckt. Paulus hat es in einem seiner Briefe mal folgendermaßen zusammengefasst. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, lesen wir: Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Müssen wir auch unsere eigenen Wahlkriterien mal überprüfen? Vielleicht unterscheiden die sich manchmal deutlich von denen, die Gott anwendet. Aber so ist er. Und wenn ich mir das vor Augen halte, in dieser Begegnung mit Maria heute, dass Gott sie erwählt, da kann ich mich doch dazustellen, oder? Da passe ich auch hin. Er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen, sagt sie selbst. Und durch diesen Prototyp Maria wird deutlich, wir sind bei Gott Angesehene. Wir sind Privilegierte. Er hat dich gewollt. Er hat dich erwählt. Und das gilt jetzt in diesem Augenblick, ohne weitere Voraussetzungen. So sehr du dich vielleicht auch in einem Licht siehst, ich habe doch versagt, ich kann doch nicht so viel. Ich habe doch nicht so viel zu bieten. Gott sieht dich und er will dich. Das ist der Grundeindruck des Glaubens. Gott hat mich entdeckt, er hat mich gesucht, er hat mich besucht, er hat mich gefunden. Und er hat ein ganz tiefes Interesse an mir, das ich nie begreifen werde. Und er hat bestimmt Großes mit mir vor. Er macht etwas aus meinem Leben. Er, der Herr, ist mit mir. Er ist in meinem Leben präsent. Er wird mich überall begleiten. Und so wurde Maria erwählt. Und so bist du erwählt. Und vielleicht ist das in der Begegnung mit dieser dritten Person heute Morgen in dieser Predigt ganz entscheidend. Vielleicht fragen wir uns manchmal ähnlich wie die Maria, die dem Engel zugehört hat und gedacht hat, wie geschieht mir denn? Und wie soll das überhaupt passieren mit dem Baby? Wie kann das geschehen? Sagt sie. Ich bin doch gar nicht verheiratet. Also ihre Rückfrage beim Engel Gabriel ist durchaus verständlicher als die Rückfrage von Zacharias beim Engel. Der Zacharias konnte sich immerhin sagen, aus der Geschichte des Volkes Israels, auch ein Abraham und eine Sarah haben ganz, ganz, ganz spät noch einen Babywunsch erfüllt bekommen. Aber dass man ohne Mann ein Baby kriegt, ja, wie kann das passieren? Ich bin doch gar nicht verheiratet. Na, jetzt müssen wir dem mal auf den Grund gehen. Maria fragt, ich weiß doch von keinem Mann. Ihr Motiv für diese Frage ist nicht der Zweifel oder der Unglaube, wie vielleicht bei Zacharias. Sie möchte es einfach genau wissen. Sie will wissen, wie das denn geht, dass der Sohn Gottes durch sie zur Welt kommt. Vielleicht eine kleine Nebenbemerkung, die wir verstehen sollten, weil sie etwas deutlich macht, wie Gott sich Ehe vorgestellt hat. Maria war bereits verlobt, hatte ein Eheversprechen mit einem Mann namens Josef. Aber Josef hatte sie noch nicht zu sich nach Hause geholt, die Hochzeit war noch nicht gefeiert. Es war für Maria selbstverständlich, dass sie bis dahin mit Josef keine körperliche Gemeinschaft hat, nicht mit ihm geschlafen hat, bevor er sie zu sich nach Hause geholt hat. Für sie war es eine Selbstverständlichkeit, dass die guten Ordnungen Gottes gelten. Und das Miteinander schlafen, das hat seinen Platz in einer vor Gott geschlossenen Ehe. Und ich werde doch heute als Christ meine Werte nicht von einer untergehenden Kultur abhängig machen, sondern mich an den bleibend gültigen Ordnungen Gottes orientieren. Maria fragt also ganz berechtigt, ja, wie soll das denn bitte gehen? Und der Engel antwortet ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Einer, der auch ausgelegt hat, was hier von Lukas geschrieben wurde, der sagt, unter allen Wundern, von denen in der Bibel berichtet wird, ist das das Wunder Gottes, dass das in Maria geschah, das Größte und Herrlichste. Der Körper von Maria wird die Umkleidekabine, in der der ewige Sohn Gottes seine göttliche Gestalt auszieht und menschliche Gestalt annimmt. Maria ist es, in der der große König Wohnung bezieht. In einem unserer Weihnachtslieder wird es dann so beschrieben, den aller Weltkreis nie beschloss, der liegt in Mariens Schoß. In unser armes Fleisch und Blut verkleidet sich das ewige Gut. Und so wird dieses Geheimnis vorsichtig umschrieben. Es ist nicht einmal von einer Zeugung durch den Heiligen Geist die Rede, sondern nur von einer Überschattung, von einer leisen Berührung durch den Heiligen Geist. Und so wie der Geist Gottes am Anfang der Schöpfung über der Urflut schwebte, brütete er damals auch über Maria. Das gewaltige Wunder der Jungfrauengeburt ist ohne Analogie, ohne dass man irgendwo einen Vergleich herziehen könnte. Es ist ein Geheimnis, ein autonomer Schöpfungsakt Gottes. Und selbst der Mediziner Lukas will hier im Text nichts erklären. Er schweigt darüber. Und Maria ist eine Frau, die Gott vertraut. Auch wenn sie nicht fassen kann, was jetzt geschehen soll. Sie sagt, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Der Engel Gabriel teilte mit, dass das Baby Gottes Sohn sein würde. Und ihre Antwort war die, auf die Gott bei so vielen Menschen vergeblich wartet. Ich bin die Dienerin des Herrn, möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mit mir geschehen. Wie sehr geben wir uns unserem Gott hin, dass wir mit Maria sagen können, Gott, alles, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Alles. Manchmal machen wir da in unserem Herzen so eine Klammer auf und sagen alles, bis auf die komischen Leute, mit denen ich eine schlechte Beziehung habe. Alles bis auf die Wünsche, wo ich was zurückbehalte. Alles bis auf das, wo niemand dabei sein darf, weil ich mich dafür schämen würde. Und dann machen wir die Klammer wieder zu. Sind wir bereit, ihm alles zu überlassen und zu sagen, Gott, ich traue dir auch alles zu und dass es gut ist für mein Leben. Maria ist eine Frau, die hier ein Beispiel wird für Glaube und Gehorsam. Sie sagt, ich bin des Herrn Magd. Ich bin verfügbar für dich. Du kannst das mit mir tun, auch das Unvorstellbare. Und es war ja nicht sehr spektakulär, wie es dann weiterging in ihrem Leben. Eine Geburt in einem Stall, eine Flucht sogar nach Ägypten, Frau eines Zimmermanns, Mutter weiterer Kinder und dann immer wieder die innere Auseinandersetzung, was macht mein Sohn Jesus da eigentlich? Und ein völliges Loslassen ihres Erstgeborenen. Und sie lebte immer in diese Hingabe an Gott. Und über ihm, über ihren Sohn sagte sie den anderen, was er euch sagt, das tut. Ein letztes Beispiel, um das zu vertiefen, was Maria für eine war. In unseren Gesangbüchern taucht manchmal der Name auf von einer Adligen, Eva von Thiele Winkler. Manche haben den Namen vielleicht schon mal gelesen bei einem Liedtext, den sie geschrieben hat. Viele kennen ihn vielleicht gar nicht. Sie wuchs als Adlige auf Schloss Michowitz in Schlesien auf, die Eva von Thiele Winkler. Und da fehlte es ihr an nichts. Aber als sie zum Glauben an Jesus kam, sah sie die Welt plötzlich mit ganz anderen Augen. Wo habe ich denn meine Brille? Da sah sie die Welt plötzlich mit ganz anderen Augen und hat plötzlich Dinge gesehen, die sie vorher so nicht gesehen hatte. Sie berichtet aus dieser Zeit. Im Geist sah ich, was ich früher kaum bemerkt hatte, die Not in meiner Heimat. Und ich wusste jetzt, wozu ich lebte. Es gab Arbeit für mich in der Welt. Jesus Christus hatte mich besucht und berufen seine Nachfolge in seinen Dienst. Und von da an kümmerte sie sich mit dem ganzen Einsatz ihres Lebens um die Armen. Zunächst mit einer Suppenküche und Krankenstation. Später im Jahr 1890 wird das Haus Friedenshort Anlaufstelle für Kinder, alte und kranke Frauen. Zur Kinder- und Jugendhilfe kam dann noch die Gefängnisseelsorge in Deutschland und auch die äußere Mission. Sie hat eine Schwesternschaft gegründet. Als Eva von Thiele Winkler im Jahr 1930 starb, wurden auf ihrem Grabstein die beiden Worte aus unserem Bibelabschnitt eingemeißelt. Angela Domini, Magd des Herrn. So sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn. Mach mit mir, Gott. Diese Begegnung mit Maria ist besonders herausfordernd. Man kann ja auch sagen, als älterer Mensch, dass Gott in meinem Leben noch mal Großes tut. Das ist, Herr damit, ich will noch mehr. Mein Leben soll wirklich in der Fülle sein, die Gott für mich hat. Und der Engel, naja, der ist ja da, um in meinem Leben etwas Gutes zu bewirken. Also Herr, lass ganz viele Engel um mich sein, auch heute in diesem Tag. Und es wird geschehen. Aber Maria, in der Begegnung mit Maria, da bleibt eine Herausforderung. In dieser Adventszeit, dass wir sagen, Ich schneide mir von ihrem Leben eine dicke Scheibe ab. Ich mache diese Aussage zu meiner eigenen. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Und was hat Gott heute für Begegnungen mit dir vor, von denen du noch keine Ahnung hast? Und was möchte er heute mit dir und durch dich tun, in den Begegnungen, von denen du schon weißt, dass du sie haben willst und haben wirst? Ich möchte am Ende dieser Predigt noch einmal beten. Vater im Himmel, dein Wort weist uns heute Morgen auf drei Personen hin, die sehr bedeutsam sind. Wir danken dir für Elisabeth, dass Senioren bei dir Bedeutung haben und du Pläne hast. Und wir staunen über Bücher, dass manche sagen, mit 60 fing mein Leben an. Danke, dass wir uns immer gebraucht wissen dürfen in deinem Reich. Und danke, Herr, für diese unsichtbare Wirklichkeit, die uns umgibt, die wir oft gar nicht bedenken und wahrnehmen. Aber danke, heute haben wir das nochmal neu gehört, dass Engel da sind, die uns begleiten auf unserem Weg, die Gutes für uns tun, in deinem Auftrag. Aber Herr, wir haben auch von Maria gehört, wie du sie erwählt hast, welche Bedeutung du ihr gibst und damit auch uns und welche Hingabe an dich sie lebt. Herr, setzt du diesen Mut in uns frei, dass wir es immer wieder wagen, ganze Sache mit dir zu machen, völlig dir zu vertrauen, auch in Situationen, wo wir denken, wie kann das denn sein? Aber du bist größer, du bist der Herr und du bist allmächtig. Und danke, dass du mit uns wirkst in diesen Adventstagen, dass du unseren Glauben stärkst. In Jesu Namen. Amen.